Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Der Podcast, der Persönlichkeiten aus Oberösterreich vor den Vorhang holt. Mein Name ist Hannes K. Mein heutiger Gast hat eine lange Anfahrt hinter sich. Kommt sie doch aus dem Ländle zu unserem Podcast. Sie kennt Linz aber in- und auswendig, hat sie doch viele Jahre auf der Kunstuni Linz verbracht und auch in diesem schönen Bundesland den ein oder anderen Preis gewonnen. Seit vielen Jahren arbeitet die gebürtige Vorarlbergerin nun schon in Linz und erzählt uns unter anderem, warum sie ihren Dialekt nie ablegen möchte. Herzlich willkommen, Michaela Kessler.
Danke für die Einladung. Zum besseren Verständnis werde ich heute aber auch Hochdeutsch reden. Ich glaube, das ist einfach einfacher für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Michaela, was bei deinen Bildern sofort auffällt, das ist dein Werkzeug. Du verwendest fürs Zeichnen deiner Bilder einen Kugelschreiber. War das immer schon so, dass du mit Kugelschreiber gemalt hast? Oder hat sich das entwickelt? Wenn es sich entwickelt hat, warum hat es sich in diese Richtung entwickelt? Und möchtest du beim Kugelschreiber bleiben oder schwebt dir schon wieder ein anderes Werkzeug vor?
Also grundsätzlich war das einfach ein Entstehungsprozess, der während dem Studium stattgefunden hat. Das hat eigentlich ganz banale Gründe, und zwar angefangen hat das alles 2020. Da waren erstmal einfach nur Restriktionen und ich habe mir dann überlegt, jetzt ist die Uni geschlossen, ich bin gerade vom Auslandssemester zurückgekommen, eigentlich mehr zwangsweise als gewollt, bin es zu Hause und habe eigentlich keine Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann. Keine Werkstätte oder auch nicht den Platz, um irgendwie Dreck zu machen oder sonst was. Und ich habe mir dann einfach gedacht, Kugelschreiber wäre immer schon ein Medium, das ich für alle Skizzen und alle Ideen im Anfangsstadium benutzt habe. Und habe mich dann gefragt, ja, warum habe ich aus dem eigentlich nie was produziert? Weil da brauche ich nur einen glatten Boden bzw. eine Oberfläche, Papier und den Kugelschreiber. Und das ist sehr niederschwellig und ich mache das jetzt und probiere, was ich daraus schaffen kann. Und da hat sich dann eben entwickelt, zuerst kleinerformatig, dann ist größer geworden, dann hat sich dieser Prozess, dieses monotone Striche machen entwickelt und irgendwie auch der Bezug zum eigenen Körper, weil halt in Isolation einfach das zur Verfügung gestanden ist. Und das war dann der Anfangspunkt und seitdem entwickelt sich es eben immer weiter, nimmt andere Formen an und breitet sich aus.
Wenn du sagst, monotone Striche, langweilig wird aber nicht dabei.
Also langweilig wird's überhaupt nicht. Also dieser Prozess ist eigentlich sehr intuitiv und das gefällt mir eben gerade sehr an dieser Arbeit. Davor war es relativ verkopft eigentlich, es war sehr konzeptionell. Ich weiß zwar jetzt auch, was ich mache, aber es ist mehr so irgendwas eigentlich Geführtes und wo man auch vertrauen muss und nicht immer alles unter Kontrolle hat. Und da ist es gut, wenn man einfach sich nur auf Striche machen konzentrieren muss, weil der Rest entsteht dann im Prozess.
Jetzt habe ich es richtig verstanden. Seit 2020 verwendest du den Kugelschreiber. Du hast aber vor 2020 auch schon Kunst gemacht ohne Kugelschreiber. Was war da dein Werkzeug oder Medium?
Also bevor das mit dem Kugelschreiber angefangen hat, muss ich dazu sagen, ich habe ja Bildende Kunst und Fashion Technology gleichzeitig studiert. Das sind also zwei Studien.
Okay.
Und da ist auch, also es geht mir auch jetzt eigentlich sehr um diese Schnittstelle von Körperlichkeit und auch Mode als zweite Haut eigentlich und diese Materialität, die dahinter steht. Und ich denke eigentlich von diesem Grundgedanken überhaupt, von diesen, wie soll ich sagen, so Hybridprojekten, ist eigentlich auch diese Faserigkeit vom Kugelschreiber entstanden. Einfach die Frage, wieso sieht das jetzt so aus? Das kommt ja auch irgendwie von den Sachen, mit denen man sich rundherum beschäftigt hat und diese Vorläufer, die entwickelt wurden.
Du hast in Linz studiert, auf der Kunstuni. Du bist bzw. warst viele Jahre lang in Linz. Was schätzt du an Linz?
Also in Linz hat es mir vor allem gefallen beim Studium, weil man so schnell überall ist. Ich habe davor, vor Linz, in Wien gewohnt und habe halt gemerkt, also man braucht sehr viel Zeit, um von A nach B zu kommen. Und mit dem Fahrrad war es schwieriger und es war auch hektischer. Und Hier ist alles, wenn man einen sehr geschäftigen Alltag hat, ist das alles sehr überschaubar, wo man was findet und wie schnell man von dort wohin kommt und kann sich einfach auch sehr viel Zeit sparen. Und gerade weil diese Nähe hier war, konnte ich auch 2 Studien gleichzeitig machen, weil ich mit dem Fahrrad dann hin und her fahren konnte am Tag. Ja, ansonsten, ich meine, ich finde natürlich schon die Kunst- und Kulturszene cool und die Leute, die ich kennenlernen durfte und die Verbindungen oder auch Kontakte, die ich dadurch schaffen konnte oder Freundschaften, die sich gebildet haben, ganz allgemein. Ich weiß jetzt nicht, wie das gelaufen wäre, wenn ich in Wien studiert hätte oder an einem anderen Ort, aber hier bin ich sehr froh um die Menschen, die ich um mich hatte.
Du lebst jetzt aber nicht mehr in Linz.
Also mein Hauptwohnsitz, den habe ich noch in Linz. Mhm. Ich habe aber auch Familie in Vorarlberg und da gibt's einfach ein Haus und in diesem Haus ist Platz zu arbeiten. Und das kommt mir einfach zurzeit sehr gelegen, weil dann auch Mietkosten und einfach, also ich meine, das ist ein sehr niederschwelliges Angebot, das ich fast im Moment nicht ausschlagen kann. Ich bin aber auf der Suche gerade nach einem Atelier in Linz und möchte eigentlich wieder den Standort mehr nach Linz verlegen. Es ist aber irgendwie auch ein bisschen, ja, mal schauen, was sich findet und dann irgendwie auch, was sich sonst so ergibt, weil ich in vielen Einreichungen und Wettbewerben und anderen Sachen teilnehme und dann, wenn sich dann was ergibt, wo mehrere Monate im Ausland was stattfindet, Residency-Programme etc., dann finde ich das im Moment einfach sehr auch eine privilegierte Position, in der ich einfach sagen kann, ich gehe jetzt und muss mich irgendwie nicht um die Wohnmöglichkeiten nachher kümmern, was da zurückbleibt zurzeit.
Wenn man an vielen Wettbewerben teilnimmt und viele Arbeiten einreicht, freut man sich, wenn man Preise gewinnt? Freust du dich oder ist es dir wichtig oder beides? Wie wichtig ist dir ein Preis, den du gewinnst?
Also Preise bedeuten in erster Linie auch Geld. Und ich meine, das natürlich freut man sich über Geld und über die Möglichkeit, dadurch mehr Projekte realisieren zu können oder sich nur auf diese Arbeit konzentrieren zu können. Ich sehe es aber mehr so bei den ganzen Einreichungen, da gibt es bei mir eine Liste und ich sehe das mehr als To-Do, einfach das zu machen, weil es halt wichtig ist, einzureichen und irgendwie die Arbeit präsent zu haben und andere daran teilhaben zu lassen und so weiterzukommen. Und das ist mehr der Weg, den ich sehe, wie es halt möglich ist, auch sich da ein stabiles Einkommen auch aufzubauen mit, wenn man, also mehr Einkommen bedeutet halt einfach, wie soll ich sagen, halt mehr Entspanntheit in der Kunst sozusagen.
Und Wertschätzung.
Ja, Wertschätzung auch. Aber ich sehe das eher so, dass das schwierig ist, wenn man daraus eigentlich so seinen Erfolg zieht oder auch jetzt da so Freudensprünge macht, wenn man was verkauft oder wenn man einen Preis gewinnt, weil dann hat das gleich wieder andere Züge. Warum mache ich das überhaupt? Weil wenn das dann das Erfolgserlebnis ist, wenn da die Anerkennung von außen kommt, dann ist das irgendwie ein falscher Startpunkt und man gerät da sehr schnell in irgendwas rein, was dem vielleicht einem Produkt ähnelt und nicht Kunst. Weil dann bin ich nicht mehr unabhängig.
Das heißt, wann ist dein freudigster Moment beim Zeichnen, wenn du die Idee zu einem Bild hast, wenn du am Bild arbeitest, wenn das Bild fertig ist, wenn du es einreißt, wenn du es verkaufst, wenn es ausgestellt wird, wann ist dein freudigster Moment?
Ich mag den Prozess sehr gerne. Also manchmal ist es auch so, da fängt das alles mit einer Idee an und dann ist das schon so wie ein guter Start, wenn man sich denkt, boah, ja, und das mache ich jetzt und das ziehe ich durch und das sind die nächsten Schritte und dann manchmal hat es dann wieder Tiefs und wieder Hochs und ich glaube, man muss einfach den ganzen Prozess wie auf eine Art lieben lernen, weil sonst wird es einfach schwierig, weil das hat irgendwie mit vielen Emotionen zu tun und gerade wenn man nicht irgendwie einen Abnehmer gleich hat, dann geht es einfach darum, dass man selbst zufrieden ist mit dem Prozess und mit der Kunst, die dann rauskommt.
Du wirst aber schon viele Abnehmer haben für deine Bilder wahrscheinlich. Ein Fanclub, gibt's Käufer, die immer wieder kommen?
Immer wieder vielleicht noch nicht so. Also ich sehe das noch nicht so, dass es so stabil ist. Also 2023 habe ich den Abschluss gemacht. Da konnte ich dann eigentlich schon direkt quasi davon leben. Aber es ist noch nicht so kalkulierbar eigentlich, dass das wie monatlich ist so und so die Summe da und musste noch, also im Moment baue ich das eigentlich auch noch mehr auf mit längerfristigen Kontakten oder längerfristigen Möglichkeiten, anstatt dass mir das Geld in erster Linie gleich wichtig ist, weil wenn man das so kauft, ist weg. Und wenn ich es aber einreiche und ich bin im Moment für mehrere Preise nominiert, dann kann das einfach irgendwie größere Wellen ziehen und ist auch irgendwie vielleicht schlauer auch am Anfang als alles günstig zu verkaufen, weil man diesen Marktwert, den es dann vielleicht für die Arbeit braucht, damit das nachhaltig zu einem Lebensstil führen kann, den gibt's halt im Moment, also am Anfang dann vielleicht noch nicht.
Mhm. Ich würde sofort alles verkaufen, aber deswegen bin wahrscheinlich ich nicht der Künstler. Was war dein beruflich stolzester Moment, wenn man eine Arbeit einreicht, wenn die Jury sich für eine Arbeit entscheidet oder wenn man ein Bild verkauft, was ist der stolzeste Moment?
Das war eigentlich 2021 habe ich so die erste große Kugelschreiberarbeit gemacht. Die war so sechsteilig. Die wurde dann später auch verkauft, aber um den Verkauf selber ging es mir gar nicht erst, sondern mehr, dass ich das Gefühl gehabt habe, boah, das ist jetzt was, irgendwie, das geht jetzt weiter und das ist jetzt was Größeres und das ist wie so, da ist jetzt was entstanden, das ist jetzt mein Ding und das, da weiß ich was, wie ich das einfach weiterführen kann und brenne dafür. Und eigentlich hat das mit dem Bild angefangen und das ist viel mehr wert, als wenn man jetzt einmal einen Preis gewinnt.
War das zufällig das Bild, das im Power Tower hängt?
Na, also das Power Tower Bild, das ist 2023. Also hat das angefangen, weil es ist eigentlich ein ongoing process. Aber das Bild, das ich meine, das war 2021 fertig und wurde dann bei der Ausstellung Sommerfrisch in Gmunden verkauft.
Mhm. Und 2023 im Power Tower, also im Tower der Energie AG, hängt ja auch seit 2023 ein riesiges Bild von dir. Wie ist die Energie AG, wie habt ihr zueinander gefunden?
Das war über den Clemens-Brosch-Preis, den durfte ich 2023 gewinnen. Und da gibt's dann immer jährlich diese Ausstellung Talentiert und Etabliert, weil da gibt's mehrere Preise, die sie ausschreiben und auch eine etabliertere Position, wo, glaub, derzeit ist die Anna Jeromoleva, die ausstellt. Und ja, im Zuge der Ausstellung, da konnten wir eben frei wählen, welche Werke das wir zur Verfügung stellen oder was passt mit dem Raum zusammen. Und ich meine, die haben eine riesengroße Eingangshalle und ich dachte mir einfach, da hat das Bild Platz. Das ist sowieso schwer, irgendwo sonst auszustellen, weil es ist 7 Meter lang. Und da, ja, das ist die Gelegenheit.
7 Meter. Wie lang bist du da gesessen oder gekniet oder wie malst du eigentlich? Oder wie zeichnest du? Im Sitzen, im Stehen, im Knien?
Also zeichnen tue ich bei Großformatigen immer am Boden mit dem ganzen Körper auf dem Bild. Also gedauert, eben das ist noch nicht fertig. Das hat 2023 angefangen und wird einfach immer weiter gezeichnet, weil da geht es auch um Kurzgeschichten, die sich mit der Zeichnung verflechten und da wird halt kontinuierlich dran gearbeitet, immer wieder, wenn es dann wieder nicht ausgestellt ist. Deswegen kann man es gar nicht so sagen. Aber prinzipiell brauche ich sehr lange für so ein großformatiges Bild, weil es sind eben nur Kugelschreiberstriche und keine großen Pinsel.
Mhm. Wenn man Werke von dir bewundern möchte, sich anschauen möchte, was sind deine nächsten Ausstellungsadressen, deine nächsten Kooperationen, die du angestrebt hast? Wo kann man dich sehen?
Also bei Kooperationen zurzeit habe ich mit Frankenmarkter Mineralwasser eine Kooperation. Die haben ein Bild von mir für ihre Kunstedition auf ihrer Glasflaschen Kunstedition verwendet. Das kann man, glaube ich, im Billa kaufen oder ich weiß nicht genau, wo im Handel jetzt. Ansonsten die nächste Ausstellung, bei der ich beteiligt bin, wäre dann Paper Unlimited im Museum Krems. Dann hat die Sammlung vom Land Oberösterreich hat Werke, die sie präsentiert im Oktober von mir. Also wo ich bei der Ausstellung beteiligt bin, dann im Linzer Kunstsalon, im Schlossmuseum, im ORF in Dornbirn. Da bin ich für diesen Kulturpreis nominiert. Und dann im Zuge des Ö1 Talentsstipendiums auch im November im Künstlerhaus in Wien.
Mhm. Und wenn man die Fahrzeit nicht in Kauf nehmen will, dann könnte man ja auch auf deiner Homepage die Bilder bewundern.
Genau, das wäre einfach auf michaelakessler.com.
Mhm. Kommen wir zu dem privaten Teil dieses Podcasts. wenn du jetzt nicht am Boden kniest, mit vollem Körpereinsatz und Bilder zeichnest, was machst du sonst so?
Ich habe diesen Sommer und auch letzten Sommer schon angefangen, mehr Berge zu besteigen und find das einfach ein sehr schöner Ausgleich, weil das wie eine andere Welt ist, wenn man so weg von der Zivilisation und irgendwie auch hoch hinaus irgendwo drüber schauen kann oder einfach mal was ganz anderes sieht. Ansonsten tue ich sehr gern eigentlich spontan reisen, bin generell spontan.
Wohin ging deine letzte Reise?
Die letzte Reise, das war ein paar Tage nach Lettland. Mhm. Ja, also das war, ich habe gemerkt, ich bin viel gereist, aber habe das immer mit jemandem zusammen gemacht. Und irgendwann habe ich mir überlegt, wieso bin ich eigentlich noch nie alleine irgendwo hingefahren und habe dann einfach geschaut, was fliegt jetzt günstig von Wien weg und habe das nächstbeste einfach genommen und dachte mir, wann komme ich sonst nach Lettland? Und dann war ich da ein paar Tage dort und war sehr interessant.
Und wie ist es besser, allein zu reisen oder zu zweit?
Ich glaube, das kommt auch aufs Land drauf an. Und wie lange?
Also in Lettland hast du niemanden vermisst an deiner Seite?
Nein, ich meine, in Lettland war das so wie das erste Mini-Abenteuer alleine, klar. Aber ich denke, also ich war auch schon in Südostasien und Mittelamerika und ich war da eigentlich froh, dass wir zu zweit waren. Auch weil in Vietnam, da konnte ich nicht die Sprache und ich fand das schön, einfach das mit jemand gemeinsam zu erleben und irgendwie durch diese Reishügel zu befahren mit dem Fahrrad zum Beispiel.
Die schwierigste Frage in dem Podcast kommt als nächstes, nämlich woran glaubst du?
Ist jetzt im spirituellen Sinne gemeint, oder?
Ganz offen. Egal. An dich selbst, an Gott, an das Gute im Menschen.
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man für alles, was in seinem Leben oder in ihrem Leben passiert, eigentlich, dass man die Verantwortung für das selbst übernimmt, weil dann hat man auch die Möglichkeit, dass man das alles selber ändern kann. Und das, also ich sehe das mehr, dass das Leben eigentlich wie so eine Art Spiegel ist von inneren Glaubensmustern und eigentlich hat alles, wo man halt gerade im Leben steht, daher geführt, dass man bestimmte Aktionen oder Gedanken oder Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die man halt selber bestimmt.
Was lernst du gerade?
Ich muss da klar überlegen. Ich lerne eigentlich gerade, meine Arbeit weiterzuentwickeln, weil das braucht auch irgendwie Mut, sich wieder was Neuem zuzuwenden und man muss recherchieren und schauen, was andere Künstler vielleicht machen, die einen interessieren oder wo man die Infos herbekommt. Oder auch irgendwie, ja, einfach sich neu auszurichten, muss gelernt werden. Dann habe ich gemerkt, ich finde es sehr wichtig zu lernen, wie man damit umgeht, dass unsere Gesellschaft eigentlich sehr den eigenen Wert auch an materielle Dinge und Geld bindet. Und wenn man als Künstlerin gerade in einer Situation ist, in der man das neu startet und dann vielleicht nicht so ein regelmäßiges Einkommen hat, wie man damit umgeht, mit dem eigenen Selbstwert. Ja, wenn das Umfeld vielleicht irgendwie einfach in einer anderen Welt lebt und man selber in dieser Kunstbubble sich da jetzt zurechtfinden muss.
Von wem lernst du?
Ich lerne eigentlich stark mit Selbstreflexion, aber auch, ja, weil ich eine tolle Mutter habe eigentlich. Also eigentlich können wir, glaube ich, Striche. und die eigentlich immer da ist, wenn man Hilfe braucht und wenn man Fragen hat oder wenn man einfach nur mal reden will. Und ich genieße das sehr, dass ich eigentlich auch die Möglichkeit habe, mit meiner Familie so eng in Kontakt zu sein und da Austausch stattfindet. Und ich denke, man lernt auch in diesem Zusammenhang immer wieder Neues.
Mhm. Und was kann man von dir lernen?
Was man sich, glaube ich, abschauen kann, ist Mut und dann den Fokus. Weil ich glaube, alle Projekte, die man anfängt oder die ich anfange, die brauchen zuerst diese Entscheidungskraft und auch den Willen, etwas Neues umzusetzen und dann aber auch den Fokus, das durchzuziehen und keine Ablenkung von außen.
Mhm. Zum Abschluss, wer unsere Podcasts schon einmal gehört hat, der weiß, welche Frage jetzt kommt, nämlich, was stimmt dich zuversichtlich?
Also mich stimmt zuversichtlich, dass ich glaube, dass sich alles zum Guten wenden wird, egal was. weil es diese Einstellung einfach braucht, sonst muss man gar nicht Künstlerin sein.
Sehr schöne Schlussworte von dir, Michaela. Es hat mich sehr gefreut, das Gespräch mit dir. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.